SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich im Friedrichshafener Kiesel zum Gespräch über die SWR Bestenliste im April. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 30 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und aus der Jury sind heute zu Gast Shirin Soci-Travalla. Sie ist Literaturkritikerin unter anderem für die Taz in Berlin. Julia Schröder, Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk. Und Jan Wiele, er ist Literaturredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, wird Isabelle Demey lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im April. Träume in Europa heißt der Band und diese Träume hat der Schriftsteller Wolfram Lotz zusammengetragen. Sein Name, das ist ganz interessant, steht nicht auf dem Buchcover, sondern nur auf dem Buchrücken. Sämtliche Träume, heißt es da vorneweg, bestehen aus, ich zitiere, bearbeiteten Posts aus europäischen Traumforen. Allein aus dieser Formulierung ergeben sich, wie ich denke, viele Fragen, nicht zuletzt auch semantischer Art. Jan Wiele, vielleicht schauen wir uns zunächst einmal die versammelten Texte an. Worum geht es denn in den geschilderten Traumsequenzen?
Ja, das ist unmöglich zusammenzufassen. Obwohl es ein kurzes Buch ist, ist es voll von Träumen und voll von irren Träumen. Ich würde sagen, dieses Buch ist ein Witz, aber ich meine ein ziemlich guter. Ich werde heute ausnahmsweise etwas nicht nur zu dem Buch, sondern kurz zu dem Vorgängerbuch sagen, weil es sich daraus ergibt. Wolfram Lotz ist eigentlich Dramatiker, aber er hat vor einigen Jahren ein 900-seitiges Buch veröffentlicht, Heilige Schrift. Vielleicht klassifiziert als Roman, es ist eher ein Tagebuch, es ist von ihm selbst klassifiziert als Totaltagebuch, nämlich aus einem französischen Dorf, wo er mit seiner Familie lebte im Elsass. Und das ist so ein wirklich Ekritürautomatik, ein wirres Totaltagebuch. Und jetzt dieses Buch, Träume in Europa, 1000 Seiten hat das erste, dieses Buch hat nur 110 Seiten. Es ist also ein kleiner Witz, vielleicht eine Nachschrift, aber es hängt ein bisschen mit dieser Heiligen Schrift ironisch zusammen, weil auch darin schon Träume vorkamen. Und jetzt ist das sozusagen ein Buch ohne Autor, wie Sie schon gesagt haben, gesampelt eigentlich aus Traumforen. Und trotzdem haben die Texte darin alle eine Gemeinsamkeit. Sie sind von einer Ich-Person gesprochen, die sich prima facie nicht unterscheiden lässt. Dabei kann es ja nur so sein, wenn man das glaubt, was hinten steht. Hunderte von Quellen aus verschiedenen Ländern, von Portugal bis Tschechien und so. Dann sind das ganz verschiedene Ichs. Aber sie werden sozusagen homogenisiert und man denkt das als Leserin automatisch zusammen als ein kollektives Ich vielleicht. Und man weiß wiederum auch nicht, was hat Wolfram Lotz daran noch bearbeitet. Und dieses Buch ist ein Testfall, auch für die Literaturkritik, weil es sozusagen ein offenes Kunstwerk ist. In der Bildenden Kunst würde man sagen, es ist ein Ready-Made-Kunstwerk von vorgefundenem Material, das aber vielleicht noch bearbeitet wurde. Und wie, darüber können wir jetzt ein bisschen diskutieren. Ich bin nämlich gespannt, ob Sie das gut oder schlecht finden.
Ich bin da auch sehr gespannt. Aber bevor wir darüber diskutieren, hören wir eine kleine Lesepassage. Und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben 3 Träume ausgewählt, die genau in dieser Reihenfolge auch im Buch abgedruckt worden sind. Isabelle Demey liest aus Träume in Europa. Bitte sehr.
Meine ganze Familie und noch viele andere Menschen sollten mit Bussen in ein Konzentrationslager deportiert werden. Wir waren schon auf dem Weg zum Bus, als mir einfiel, dass ich meinen kleinen Rucksack, den ich im normalen Leben als Handtasche benutze, zu Hause vergessen habe. Ich renne also zurück und hole ihn. Als ich wieder an der Sammelstelle ankomme, sind aber alle Busse schon losgefahren und ich bin völlig allein in der Stadt zurückgeblieben. Ich weiß, dass ich großes Glück habe. Und ich nehme es als Chance, mich in den leeren Häusern vor der Deportation zu verstecken. So richtig weiß ich aber auch nicht, was ich in Zukunft so ganz alleine anfangen soll. Zurück in meiner Wohnung fühle ich sofort eine große Langeweile. Also entscheide ich mich nach kurzem, mein Versteck doch wieder zu verlassen, um einen nahegelegenen Park aufzusuchen. Aber unterwegs schon wird mir klar, dass ich gar nicht weiß, was ich dort eigentlich soll, und kehre um. Irgendwie wusste ich, dass ich in einer Zahnarztpraxis arbeite, obwohl das im Traum gar nicht vorkam. Ansonsten war ich die, die ich auch im wirklichen Leben bin. Wir waren bei meinem Opa zu Besuch, mein Vater, meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich. Neben dem Haus waren aber mehrere Eichen, das konnte ich durch ein Fenster sehen. Wir gingen nach einer Weile hinaus an eine belebte Hauptstraße und standen dort circa 5 Minuten. Dann hielt ein Auto an, meine Mutter stieg ein, war weg und kam nie wieder. Ich war in meinem Haus und seltsamerweise bemerkte ich plötzlich, dass aus irgendeinem Grund ein kleiner Vogel in meinem Anus steckte. Und ich glaube, zur gleichen Zeit fand draußen ein Aufruhr oder so etwas statt. Zumindest waren viele Leute auf der Straße und in der Ferne sah ich Feuerschein. Trotzdem ging ich dann irgendwann mit dem Vogel, der immer noch dort steckte, ins Bett, weil ich nicht wusste, wie ich ihn herausbekommen sollte. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich mir den Vogel nicht vielleicht auch einfach nur einbildete. Morgens, als ich aufwachte, war er aber immer noch da. Und ich dachte, nein, jetzt reicht es. Ich muss etwas tun, zumindest versuchen, ihn rauszuholen. Also hockte ich mich hin und drückte mit den Fingern von außen daran herum, etwa so, wie man einen Pickel ausdrückt. Und plötzlich ging er auch tatsächlich heraus und flog davon.
Isabel de Mee las aus Träume in Europa, ein Buch aus dem S. Fischer Verlag, das, ich sage jetzt mal, Wolfram Lotz herausgegeben bzw. editiert hat. Der Band steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Julia Schröder, am Ende des Buches, wir haben es gehört, sind einige Internetadressen abgedruckt, die vermutlich als Quellenangabe dienen sollen. Manche Adressen verweisen auf ziemlich seltsame esoterische Seiten. Man kann das ja mal versuchen, dort zu recherchieren und auf diese Texte zu kommen. Ist gar nicht so leicht. Ich habe viele nicht gefunden. Manche Quellenangaben führen auch ins Leere. Wir erfahren in dem Buch jedenfalls nicht, auf welche Weise, und das war ja schon bei Jan Wieler ein Thema, Wolfram Lotz die Texte bearbeitet hat. Frau Schröder, wie würden Sie denn in diesem Fall, und das scheint mir eine zentrale Frage zu sein, die Rolle des Autors hier einordnen?
Ja, das ist eine gute Frage und ehrlich gesagt habe ich darauf keine hinreichende Antwort. Jan Wiele hat die Latte ja ziemlich hochgelegt. Sie tun das jetzt auch, dass man das als Readymade verstehen muss. Aber in der bildenden Kunst ist halt die Schönheit des Zusammentreffens einer Nähmaschine und von irgendwas anderem auf einem Seziertisch. Da kann man die Dinge, die versammelt sind, erkennen. Hier ist es so, dass man eben das alles nicht weiß. Und man kann das jetzt eigentlich nur auf sich wirken lassen. Die Rolle des Autors, das ist die unsichtbare Hand, die dieses Buch zusammengestellt hat. Und deswegen kann man da auch mit einer philologischen Herangehensweise eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe mich schon ein bisschen gefragt, was das jetzt eigentlich soll, also bei der Lektüre. Ich habe mich amüsiert, ich fand also tatsächlich viel Schönes darin. Wir haben das ja auch gehört. Das ist immer dieses Ineinander von Absurdem und dann letztlich Schönem, auch bei allem Schrecken, der einem im Traum so begegnen kann. Wir kennen das alle. Trotzdem hat es oft dann etwas Tröstliches oder Positives. Gerade vor dem Hintergrund hätte mich sehr interessiert, jeweils zu wissen, aus welchem Land diese Träume sind. Das wird uns vorenthalten. Und insofern hatte ich dann am Ende doch so ein bisschen das Gefühl von einer irgendwie ganz süßen Leere.
Ja, die Leere, die ist wahrscheinlich sogar gewollt. Shirin Soci Travalla, vielleicht versuche ich das mal in einer Frage zuzuspitzen. Handelt es sich hierbei überhaupt um ein literarisches Buch oder eher um ein soziologisches Experiment?
Ich glaube, die Beantwortung ist schwierig, weil wir eben nicht wissen, was Wolfram Lotz gemacht hat mit diesen Träumen. Also ich glaube nicht, dass man es mit dem Readymade wirklich vergleichen kann, weil das wäre ja wie Duchamp, stellt einfach nur das Urinal in einen anderen Raum, also wie in ein Museum. Aber hier muss ja irgendjemand, und das muss Wolfram Lotz gewesen sein, die Reihenfolge festgelegt haben. Und mir scheint das schon irgendwie komponiert zu sein. Ich kann das verstehen, dass man gerne dieses wissen wollte, aus welchen Ländern. Manchmal sagt das ja oder manchmal ergibt es sich aus dem Zusammenhang. Und ich wollte aber noch was sagen zu der Autorschaft, weil das ist, glaube ich, zentral. Das ist ein Buch ohne Autor, deswegen steht der nicht drauf. Und das ist bei Wolfram Lotz auch in dem Roman, den Jan Wiele angesprochen hat, eigentlich das zentrale Thema, dass er immer mit dieser Autorenposition kämpft und nicht weiß, wie er das machen soll, dass wenn er über seinen Alltag schreibt, dass er immer anwesend ist und dann ist er so überpräsent und damit hadert er die ganze Zeit. Deswegen finde ich das quasi folgerichtig, dass er jetzt so ein Buch schreibt, wo er sich eigentlich ganz raushält.
Ich will es vielleicht noch mal präzisieren. Wir betreiben ja hier alle Literaturkritik und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Texten um? Wie gehen wir mit dieser Sprache um? Die schließt sich ja unmittelbar an, die Frage an, wer ist hier der Autor? Man kann das Ganze auch vielleicht moralisch fragen, hat der überhaupt das Recht, diese Texte da aus dem Internet zu nehmen, sie zu verändern? Aber bleiben wir vielleicht mal bei der Sprache. In was für einer Sprache sind diese Texte gehalten? Sind die alle geglättet? Ist das dann doch ein Autor?
Das stimmt, die wirken irgendwie ein bisschen homogenisiert, aber das ist auch ein Teil der Antwort auf Julia Schröder. Ich glaube schon, er meint es ernst mit dem europäische Träume. Es sind keine afrikanischen oder asiatischen Träume. Irgendwie gibt es ein Kollektiv hier, und das scheint die Unterstellung zu sein, dass alle doch einen Bodensatz von Konzentrationslager bis zu Boris Johnson, bis zu Tennisspiel, ein gewisses Kollektivbewusstsein. Das wäre, wenn man jetzt das Ganze sehr ernst nehme. Man kann aber auch einfach sagen, es ist ein literarisches Spiel, und dann kommt man zu der Frage. Und da, finde ich, gibt es ein Problem, weil man kann jetzt ja rangehen und mit Freud oder Lacan oder so sagen, das steht für dies, und man kann die interpretieren. Aber im Gegensatz zu literarischen Texten im engeren Sinne fehlt uns ja etwas. Uns fehlt der Bezug auf eine vorgestellte Figur aus Fleisch und Blut. Und das ist sogar in der modernen Literatur, die Träume auch in irrer Weise von Joyce bis Woolf oder so repräsentiert. Aber dann hat man eine Bezugsfigur. Und hier hat man nur die Oberfläche eines Traums ohne Bezugsfigur. Und dann ist es vielleicht auch irgendwie ein müßiges Spiel, weil es fehlt einem, wenn man mit Arno Schmidt spricht zum Beispiel, der hat diese Theorie des Tagtraums. Da gibt es zwei Erfahrungsebenen, E1 und E2. Aber man braucht eben diese E1, um die Träume auf irgendwas zu beziehen. Und hier ist es dann vielleicht auch Selbstzweck, ja.
Das ist aber interessant, weil ich auch mir, während ich das gelesen habe, dachte, dass alle diese einzelnen Träume sind eigentlich erst der Anfang von irgendwas anderem. Also daraus kann jetzt irgendwas entstehen. Also sie werden ja auch uraufgeführt im Theater, wo man jetzt noch nicht weiß, was da wohl herauskommt. Also Sebastian Hartmann wird das inszenieren. Aber dass sie eher wie eine Vorlage sind für was anderes. Bei manchen dachte ich auch, es ist wie ein Anfang einer Erzählung oder ein Romananfang, irgendeine Idee, die da drin ist. Das sind ja sehr absurde, abstruse Dinge. Nur, weil Sie das vorhin sagten mit dem, das ist ein kleiner Witz, ein großer Witz, ein Witz auf jeden Fall. Das macht es aber in meinen Augen irgendwie so, das klingt dann so, als sei es so banal oder so niedrig. Das würde ich nicht denken. Also ich habe sowas in der Art auch noch nicht gelesen. Also von daher war ich erst mal davon beeindruckt.
Läuft der Text leer?
Dazu ist das Buch zum Glück zu schmal. Ich meine das ganz unironisch. Es hat eigentlich die richtige Länge.
Ja.
Und das, was Sie sagten, ob die geglättet sind oder nicht, es hat schon eine gewisse Einheitlichkeit, obwohl so persönliche Unterschiede sichtbar werden in der Ausdrucksweise. Also je nachdem, ob ein sehr junger Träumender oder eine Träumende erzählt oder jemand, der offenkundig erwachsen ist. Aber was ich eigentlich schön repräsentiert finde, das ist tatsächlich diese Offenheit und das Überraschende des Traumgeschehens. Das Buch kann etwas im Leser, in der Leserin bewegen, auslösen, nämlich die Auseinandersetzung mit eigenen Träumen oder mit dem, was Traum überhaupt ist. Das ist ja ein Riesenthema. Und dazu ist das ein kleiner, konziser, konzentrierter und auch ein schön zu lesender Beitrag.
Ich habe jetzt mal eine ketzerische Zwischenfrage. Könnte es nicht einfach sein, dass Wolfram Lotz all diese Träume erfunden hat?
Ja, könnte sein.
Okay. Also interessant ist, Wolfram Lotz 1981 geboren und jetzt der entscheidende Hinweis, er ist im Schwarzwald aufgewachsen. Ich hätte gerne gewusst, genau wo, das habe ich nicht nachrecherchiert, aber das ist ja vielleicht auch nochmal eine Verbindung. Also vielleicht hat er aus seiner Kindheit, Jugend so viel Dunkles mitgenommen und muss ich jetzt traumdeuterisch durch Europa bewegen.
Ich habe nur aus Spaß mal geschaut, was die Lesestelle hier betrifft, was die Deutung von Vögeln im Traum angeht. Bei Freud bin ich jetzt gar nicht so fündig geworden, aber bei Lacan, und zwar in einem Seminargespräch von 1971, da sagt er, dass es sanfte Träumer gibt, die denken, dass die gesamte tierische Natur von den Fischen bis zu den Vögeln das Lob Gottes singt. Und sein Beleg dafür ist das Märchen von Gockel und Hinkel von Clemens Brentano. Und da heißt es, kein Tierlein ist auf Erden dir, lieber Gott, zu klein. Du liest sie alle werden und alle sind sie dein. Zu dir ruft Mensch und Tier. Der Vogel dir singt, das Fischlein dir springt, die Biene dir summt, der Käfer dir summt, auch pfeifet das Mäuslein klein. Herr Gott, du sollst gelobet sein.
Das ist sehr schön, aber was bedeutet es in diesem Fall, dass der Vogel im Hintern steckt? Träume in Europa, ein Buch von Wolfram Lotz, erschienen im S. Fischer Verlag, Platz 6 der SWR Bestenliste im April. Vielen Dank.